Der Predigttext heute Morgen schließt sich unmittelbar an das an, was ich gerade schon aus Matthäus 12 gelesen habe, aus dieser Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Darüber, aus welcher Macht heraus Jesus denn nun geheilt hat. Ich lese uns als Predigttext Matthäus 12 die Verse 31 bis 37. Da spricht also Jesus zu den Pharisäern. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Aber wenn jemand den Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Vergebung. Sogar wer den Menschensohn beschimpft, also Jesus, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird niemals Vergebung finden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Wenn ihr einen gesunden Baum habt, habt ihr gute Früchte von ihm zu erwarten. Wenn ihr einen kranken Baum habt, habt ihr schlechte Früchte von ihm zu erwarten. An den Früchten ist zu erkennen, was der Baum wert ist. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr doch böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Aber das sage ich euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Aufgrund deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden. Mein Thema heute Morgen ist, ein bisschen noch im Anschluss an den gestrigen Abend oder an die vergangenen Wochen, so formuliert, verbale Fouls und ihre Folgen. Also, von Fouls haben wir viel gehört in den letzten Wochen. Gestern Abend ging es eigentlich relativ ohne Fouls aus. Und Fouls, das haben wir gelernt in diesen Wochen auf dem Fußballplatz, haben Folgen. Gelbe Karten oder rote Karten, Platzverweis. Für Fouls ist im Fußballspiel kein Platz. Aber eben auch abseits des Fußballfeldes haben Fouls nichts zu suchen. Und jetzt meine ich natürlich nicht mehr Fouls, wie sie auf dem Fußballplatz vorkommen, eben, dass man einen tritt oder einem das Bein stellt oder einen festhält und am Trikot zerrt. Ich meine eben verbale Fouls. Die haben weder hier noch dort etwas zu suchen. Schon in der Bergpredigt packt Jesus dieses Thema an. In Matthäus 5 etwa heißt es in den Versen 21 und 22, ihr wisst, sagt Jesus, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Verbale Fouls. Und das soll nicht sein. Das soll nicht sein, auf dem Fußballplatz oder abseits vom Fußballplatz. Wenn man mal in die Bibel hineinschaut und schaut, was da alles gesagt wird über unser Reden, da wird man sehr schnell fündig. Zum Beispiel in den Sprüchen, da ist ganz viel davon die Rede. Ich habe mal einige Verse herausgesucht. In Sprüche 15 etwa heißt es, Vers 1, eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Ein verletzendes Wort heizt ihn an. Oder 15,4, heilende Worte helfen zum Leben, böswilliges Reden zerstört jeden Lebensmut. So in der Psychologie spricht man gerne davon, dass es zu Festlegungen kommt. Wenn man Leute, ja heute sagt man, disst, mobbt, wie auch immer wir das in Worte fassen, der taugt doch nichts, die schon wieder. Das können Festlegungen werden, die einen so prägen, dass es ja unser Herz ergreift, unsere ganze Lebensart ergreift, uns eben, so wie es Sprüche 15, Vers 4 sagt, jeden Lebensmut zerstört. Vielleicht traut man sich nichts mehr zu sagen, vielleicht traut man sich nichts mehr zu, weil andere durch ihr böswilliges Reden mich festgelegt haben. Wie anders klingt es eben, wenn es noch einmal positiv gewandt wird, etwa in Sprüche 16, Vers 24 heißt es, freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Es ist erstaunlich, oder, dass unsere Worte ja eben nicht nur Auswirkungen haben, sozusagen in unserem Kopf, dass ich das höre, sondern es wirkt durch unseren ganzen Körper hindurch. Eben auch das Gute wirkt durch unseren ganzen Körper hindurch und macht uns gesund. Wow, so viel können unsere Worte bewirken, dass sie eben auch gesund machen können. Und darum müssen wir an dieser Stelle schon mal festhalten, Worte sind nicht bloßes Geschwätz. Worte sind nach der Bibel Taten. Die bewirken etwas, die haben Gewicht. Worte können heilen. Und Worte können verletzen. Das gilt natürlich auch. Nach beiden Seiten hin. So viel können unsere Worte bewirken. Wir haben ja das Jahr der Stille. Und ich musste nochmal daran denken, dass in der Geschichte der Christenheit gab es immer wieder Bewegungen, die haben letztlich gesagt, dann ist es wohl am besten, wir sagen gar nichts mehr. Aber wir merken, damit nimmt man sich natürlich auch was. Aber es gab solche Orden etwa wie die Kartäuser oder die Trappisten, die haben sich ein Schweigegebot aufgelegt. Lieber nichts sagen als dummes Geschwätz. Und sagt nicht auch Jesus hier im Vers 36, aber das sage ich euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Von daher mag das Jahr der Stille auch ein Jahr sein, in dem ich mich einmal vor Gott richten oder vielleicht besser gesagt ausrichten lasse auf das hin, ja, was er auf dem Herzen hat, damit auch mein Herz neu gefüllt wird. Vielleicht brauchtest du eine Art Beichtspiegel. Ich habe mal einen zusammengestellt. Einfach, dass man einmal schaut, ja, wie gehe ich mit meinen Worten um? Also, wo haben meine Worte Unfriede und Unruhe gestiftet? Wo habe ich über andere gelästert oder gelacht? Wo habe ich abfällig und herablassend über andere gesprochen? Wo habe ich andere durch meine Wortwahl beleidigt? Wo habe ich wüste Beschimpfungen ausgesprochen? Oder auch, wo habe ich absichtlich provoziert und andere durch meine Worte gereizt? Ich denke, das Jahr der Stille ist so ein Jahr, das uns eben dazu einlädt, sich auch solchen Fragen zu stellen. Und wenn man auf dem Fußballplatz gefoult wird, dann steckt man so in dieser Frage drin, faul ich zurück oder halte ich ruhig? Die Frage, Auch an uns treten wir verbal zurück oder eben können wir vergeben. Wie gesagt, wer gefoult wird, der hat die Wahl. Auf dem Fußballplatz, aber auch abseits des Fußballplatzes. Zurücktreten oder vergeben. Und ich gebe zu, das Vergeben, das klingt nicht so männlich, mannhaft. Das klingt doch eher nach Schwäche. Aber vergeben heißt, das Urteil über den anderen, der mich gefoult hat, dem überlassen, und ich sag's zunächst mal in der Fußballwelt, dem überlassen, der nun wirklich die Spielleitung hat, dem Schiedsrichter eben, dem zu überlassen, dass er den, der mich gefoult hat, eben auch bestraft. Das meint Vergeben. Ich überlasse es einem anderen, die Strafe auszusprechen. Und das gilt dann eben auch abseits des Fußballfeldes. Ich überlasse es Gott. Er sieht die Fouls, die kleinen und die großen Fouls. Er sieht es. Ihm kann ich es überlassen. Das heißt vergeben. Ich überlasse es Gott. Jesus konnte vergeben denen, die ihn beleidigt haben und die ihm über ihn gelästert haben. Im Vers 24 hieß es, als die Pharisäer das hörten, also was die Volksmenge darüber dachte, dass Jesus einen Stummen und einen Blinden da geheilt hat. Als die Pharisäer das hörten, widersprachen sie, er kann die bösen Geister nur austreiben, weil Beelzebul, der oberste aller bösen Geister, ihm die Macht dazu gibt. Das ist schon starker Tobak. Aber Jesus kann sagen, jede Sünde und jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Und dann Vers 32 sagt er, sogar wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Jesus kann vergeben. Und ich möchte es einmal so formulieren, vergeben kann, wer im Vater ruht. Bei Jesus gibt es keine Revanche-Fouls. Im Vater ruhen, das heißt, wenn ich weiß, wie Jesus um eine Würde weiß, wenn eben nicht mehr irgendwelche negativen Festlegungen mich prägen, sondern wenn ich darauf festgelegt bin, dass ich in mir diese Würde trage und dass ich weiß, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Ich weiß um meine Würde, um meine Heiligkeit. Ich weiß, dass der Vater im Himmel um mich weiß. Aus dieser Haltung heraus kann ich vergeben. Kann ich barmherzig und gnädig sein, wie eben mein himmlischer Vater mir barmherzig und gnädig ist. Ja, ich kann sogar so weit gehen, und das mag so eine Art Testfrage auch sein, ob ich denn dem anderen wirklich vergeben kann. Ich kann den anderen, und wenn es auch nur in Gedanken ist, in den Arm nehmen, kann ihm vergeben. So wie das ja manchmal auch auf dem Fußballplatz passiert, dass sich der Gefaulte bei dem, der ihn gefault hat, doch noch einmal, ja, dass sie sich die Hand reichen und einen kleinen Klaps, der eben sagt, ich trag dir das nicht nach. Vergeben heißt eben, den anderen, der mich gefoult hat, verbal gefoult hat, in die Arme schließen können. Eben so voller Liebe zu sein, so von der Vaterliebe Gottes erfüllt sein, dass mir selbst die boshaften Worte des anderen nicht zum Fallstrick werden und ich eben nicht verbal zurücktreten muss, keine Revanche-Fouls ausführen muss. Bin so erfüllt von der Liebe Gottes, dass Vergebung möglich ist. Es gibt hier bei Jesus in Bezug auf die Fouls nur ein Foul, wo er sagt, für dieses Foul gibt es keine Vergebung. Wenn jemand, sagt er, wenn jemand den Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Vergebung. Von da ist es nochmal ganz gut, hineinzuschauen in den Text und zu schauen, was war denn der Zusammenhang? Ja, Jesus heilt einen blinden und stummen Mann. Also das war definitiv. Und dann hat die Volksmenge, hat sich das betrachtet und hat gesagt, könnte das nicht der verheißene Sohn Davids, also unser zukünftiger König sein? Könnte das nicht unser König sein? Die waren sehr offen für diese Möglichkeit. Und die Pharisäer haben es von vornherein, das hören wir dann, kategorisch abgelehnt und haben gesagt, er kann die bösen Geister nur austreiben, weil Beelzebul, der oberste aller bösen Geister, sprich Satan, ihm die Macht dazu gibt. Es gibt nochmal einen ähnlichen Zusammenhang bei Johannes, der schildert das im Kapitel 7. Auch da heilt Jesus einen Kranken am Sabbat. Und auch da kommt der Vorwurf, er sei besessen. Da ist auch davon die Rede, dass Teile des Volkes sagen, Mensch, könnte das nicht der verheißene Retter sein? Und die Pharisäer, sie reagieren damit, dass sie Gerichtspolizei aussenden und sagen, lasst ihn uns gefangen nehmen. Diese Sünde, von der Jesus hier spricht, die nicht vergeben werden kann, ist diese Sünde, die vorschnell urteilt über den Geist Gottes, der da am Wirken ist und der ganz offensichtlich einen Menschen geheilt hat. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 24, urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern wie es wirklich dem Gesetz Gottes entspricht. Das ist so ein Hinweis, den wir beherzigen können. Nicht vorschnell nach dem Äußeren zu urteilen, sondern uns von Gott, von Gottes Wort, von Gottes Gesetz, das meint eben Gottes Wort, leiten zu lassen. Die Pharisäer haben sich nicht in Frage stellen lassen, weder durch Gottes Wort in Frage stellen lassen, noch durch das, was Gottes Geist gewirkt hat, in Frage stellen lassen. Die Sünde der Pharisäer besteht in ihrem vorschnellen Urteil. Darin beleidigen sie Gottes Geist, weil sie vorschnell in der Kraft Gottes die Kraft eines Götzen, ja die Kraft Satans sehen. Das ist die eine Ausnahme, von der Jesus spricht, die keine Vergebung zu erwarten hat. Aber vielleicht muss man es wirklich nochmal sagen, ansonsten kann Jesus sagen, jedes verbale Foul kann vergeben werden. Jedes verbale Foul. Das ist ja gut zu wissen, oder? Denn wie viele Fouls geschehen im Affekt und wie viele verbale Fouls geschehen im Affekt? Und es gilt wirklich Vergebung. Gott möchte vergeben. Aber nun doch auch etwas mehr noch. Und das ist so mein letzter Punkt. Es gilt, fair statt faul zu sein. Fair statt faul zu sein, wirklich zu sein. Es geht nicht nur darum, etwas wieder gut zu machen, wenn ich den anderen gefault, wenn ich ihn verbal gefault habe. Es geht nicht einfach nur darum, und auch in der Gemeinde kann es nicht nur einfach darum gehen, dass wir sagen, wir lernen, damit umzugehen, wenn uns einer gefault hat, verbal gefault hat, uns beleidigt hat, über uns schlecht geredet hat, gelästert hat, wie auch immer. Oder nicht nur damit, das zu lernen, dass ich es weniger praktiziere. Es geht eben nicht nur darum zu sagen, ich verbessere mich, sondern es geht wirklich darum, was Jesus hier sagt, unser Herz muss erneuert werden. Jesus kann das so deutlich sagen in Vers 34, ihr Schlangenbrut. So kann Jesus reden. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr doch böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Anders gesagt, Jesus ist nicht an feiner Wortwahl interessiert. Er ist an feinen Menschen interessiert. Und wie wird ein Mensch ein feiner Mensch, ein fairer Mensch? Jesus sagt, das Herz muss erneuert werden. Alles andere wäre wirklich nur, ja, Makulatur, wäre äußerlich und letztlich ohne Wert. Ich muss innerlich gut werden, damit ich auch Gutes über meine Mitmenschen und meine Mitchristen sagen kann. Und jeder von uns muss sich fragen lassen, wenn ich immer noch über meine Mitmenschen herablassend rede, lästere, ob ich dann nicht wirklich schon von Gott erneuert bin, völlig erneuert bin. Jesus möchte unser Herzen erneuern. Und jeder von uns, der spürt, ich habe immer noch diese Neigung. Die Neigung zum Lästern, die Neigung zum Beleidigen, die Neigung, über andere schlecht zu reden, Lebensmut zu zerstören, anstatt den Körper zu heilen durch gesunde, heilsame Worte, der darf sich nach Jesus ausstrecken. Der darf sich nach dem Kreuz ausstrecken. Ich habe noch einen Textabschnitt gefunden im 1. Petrusbrief. Das war ja durchaus einer dieser Petrus, der hatte auch so einen Hang zum verbalen Foul. Und der schreibt, ausgerechnet kann man sagen, vielleicht der schreibt im 1. Petrusbrief Kapitel 2, ich lese das mal im Zusammenhang, Vers 21 an. Er schreibt, ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Also das nochmal zum Thema, was Vergebung heißt. Er überließ es Gott. Und dann heißt es in Vers 24, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das Kreuz ist der Ort, wo unsere Herzen erneuert werden. Und wo wir Jesus Christus quasi gleichgestaltet werden, wo wir Jesu Art anziehen, ist fast zu wenig gesagt, obwohl es auch ein Bild ist, das Paulus benutzt, anziehen können. Nein, wo wir von innen heraus erneuert werden. Das Kreuz, an dem Jesus denen, die ihn beleidigt haben, nicht zurückgab, denen, die ihn haben leiden lassen, keine Strafe androhte. Das Kreuz ist der Ort, an dem jeder von uns innerlich erneuert werden wird, wo wir Zuflucht suchen am Kreuz Jesu, an dem Kreuz, an dem Jesus unsere Sünden hinaufgetragen hat. Es gibt nur diesen einen Weg für uns persönlich, für uns als Gemeinde, dass wir erneuert werden durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, damit wir von faulen Spielern zu fairen Spielern werden, damit das gilt, was Jesus hier sagt über die Bäume. Von einem schlechten Baum erntest du nur schlechte Früchte, aber von einem guten Baum erntest du gute Früchte. Und ich wünsche mir das so sehr, dass dieses Jahr der Stille für uns so ein Erntejahr wird, persönlich und als Gemeinde, wo wir viele, viele gute Früchte voneinander ernten. Amen.